Guten Abend zusammen. Schön, dass ihr hier seid. Scheint so, als ob zu Beginn der zweiten Hälfte im Lukas-Evangelium das Thema Nachfolge ein ziemlich dominantes Thema ist. In Kapitel 14 hatten wir uns darüber unterhalten, hatten gelesen, dass wir Prioritäten setzen sollen, dass Jesus über allem und vor allem sein möchte. Vor unserer Familie, vor unserem Besitz, vor unseren Ehepartnern, vor unseren Kindern, dass er den ersten Platz in unseren Herzen haben möchte. Und in Kapitel 15, da ging es um Lebewesen oder um Dinge, die verloren gegangen waren. Und das herausstehende Beispiel war wohl der verlorene Sohn, der verloren gegangen war und der dann aber wieder zum Vater zurückgekommen war und den der Vater auch wieder angenommen hatte. Und heute geht es nochmal um praktische Lektionen für unser Leben wie mit Jesus. Und ich möchte sagen, wie beim verlorenen Sohn spielt auch wieder Geld eine Rolle. Und werden sehen, was wir heute daraus lernen. Lukas 16, aber ich möchte zuerst nochmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Herr, dein Wort ist die Salbe, die uns gut tut und die zu uns redet und die an uns wirkt. Herr, dein Wort ist es, das den Glauben in uns erzeugt. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für deinen Heiligen Geist, der in uns lebt, der unter uns ist, der jetzt hier ist, der zu uns reden möchte. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns offene Herzen gibst, dass wir verstehen, um was es geht und dass wir auch mit Freuden nach Hause gehen, um das umzusetzen, was du uns zeigst. Herr, nimm du diesen Abend und gestalte du ihn nach deinem Willen. Amen. Manche halten das Gleichnis, mit dem Lukas 16 beginnt, für eins der schwierigsten Beispiele oder Gleichnisse, die wir in der Bibel haben oder die Jesus erzählt hat. Und ich möchte euch bitten, wenn wir das jetzt lesen, dass ihr euch einfach mal überlegt, warum empfinden das etliche Leute als das schwierigste Beispiel, was wir in der Bibel haben. Er sagte, Lukas 16, 1 bis 9, er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann. Der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich doch hin und schreib schnell 50. Danach sprach er zu einem Anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte, 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Was denkt ihr, warum haben manche ein Problem mit diesem Gleichnis und halten es für eins der schwierigsten, das Jesus erzählt hat? Dass sie klüger sind als die Kinder. Okay, eine Möglichkeit. Weil der Herr sagt, die Kinder der Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Was ist noch eine Möglichkeit? Ja, eine Aufforderung oder vielleicht können wir sagen, ein Lob, viele sehen darin ein Lob des Betrügers. Der hatte das Geld vom Herrn verschleudert, von seinem Meister verschleudert und lässt dann die Schuldner den Schuldenbetrag runterschrauben und der Herr sagt, ja, das war ein kluger Kerl. Lass uns mal schauen, worum es geht und worum es nicht geht. Beides. Lass uns dann erkennen, was Jesus möchte. Und ob wir das Gleichnis auch verstehen können in einer Art und Weise, in der Jesus nicht einen Betrüger klug nennt oder zum Vorbild gibt. Worum geht es? Wer kann in 3-4 Sätzen kurz nochmal zusammenfassen, worum es geht? Genau, darum geht's. Und aus dem Text, müssen wir sagen, ist nicht 100% ersichtlich, ob der Haushalter das Geld, es heißt ja verschwendete Geld, ob dieses Geld absichtlich verschwendet wurde oder ob er einfach leichtfertig damit umgegangen ist. Also heute würde man sagen, hat das Geld spekulativ an der Börse eingesetzt. Also war das jetzt absichtlich, dass er Geld abgezwackt hat oder einfach absichtlich schlecht gehandelt hat, oder aber war er leichtsinnig? Geht nicht ganz daraus hervor. Vermutlich war es eher absichtlich. Aber 100% wissen wir das nicht. Es bleibt, der Manager hatte versagt und hatte erhebliche Verlustgeschäfte gemacht. Und dafür sollte er seinen Job verlieren. Und jetzt überlegt er sich, okay, wie mache ich denn weiter? Ich kann nicht graben, also er war ein Buchhalter, kein Handwerker. Und er war aber auch zu stolz zum Betteln. Nicht zu stolz, Geld zu verschleudern, aber er war zu stolz, um zu betteln. Und dann setzt er seinen Kopf ein und er nutzt seine gegenwärtige Situation als noch Haushalter, nutzt er aus, um für seine Zukunft zu planen und vorzusorgen. So, und jetzt tut er was, was uns Lesern seltsam vorkommt. So wie es beim ersten Lesen rüberkommt, ist das sehr seltsam. Er ruft die Schuldner seines Herrn, sollen die Schuldscheine mitbringen und dann lässt er die Schuldscheine verändern. Dem einen, ich habe das mal geguckt, wie viel Chor und Bad ist. Dem einen erlässt er von circa 4000 Liter Öl, also nicht Öl, was aus der Erde gepumpt wird, sondern Olivenöl wird das gewesen sein, von 4000 Litern Öl, was ja schon eine beträchtliche Menge ist, erlässt er die Hälfte, 2000 Liter. Und der andere, der schuldet ihm 100 Sack Weizen und er erlässt ihm 20. Die Frage ist, warum tut er das? Um was? Um sich Freunde zu schaffen, ganz genau. Damit er weiß, wo er nach seiner Entlassung unterkommen kann, wo er Hilfe erwarten kann. Er macht das also nicht, um sich an seinem Herrn für die ausstehende Kündigung, für den Rauschmiss zu rächen, sondern er macht das aus Planung für die Zukunft. Und jetzt heißt es in Vers 8, der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Und darum fragen wir uns, wie kann der Herr den Betrug dieses Haushalters loben, dieses Mannes, Managers loben? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, tut Jesus das? Lobt er den Betrug des Managers? Wir lesen in keinem Vers, dass sein Handeln als Betrug beschrieben wird. Gut, so kommt das zunächst mal rüber, aber die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, das anders zu erklären? Ein Kommentator, ein Bibellehrer, schreibt in seinem Lukas-Kommentar, der Manager, also dieser Haushalter, hatte die Befugnis, im Namen seines Herrn Verträge zu schreiben und sogar umzuschreiben. Also der Mann war Buchhalter, er war Haushalter und offensichtlich auch jemand, der, wenn sich jemand was ausgeliehen hat, der ausrechnen konnte, okay, machen wir so und so viel, das schuldest du jetzt als Rückzahlung meinem Herrn. Er hatte die Befugnis. Und wenn dem so war, dann ist das selbstsüchtige und selbstständige Handeln dieses Haushalters nicht Betrug. Es ist vielleicht Berechnung, aber in dem Fall wäre es kein Betrug, wie wenn er die Autorität dazu gar nicht erst besessen hätte. Ein anderer Ausleger hat noch zwei wertvolle Gedanken dem hinzuzufügen. Er sagt, hochprozentige Provisionen waren damals nicht unbekannt. Der Manager hat wahrscheinlich seine eigene Provision von den Auflagen des Schuldners abgezogen. Er hätte also das, was ihm von dem Meister zugekommen wäre nach Abzahlung, das hat er abgezogen, hat also seinen eigenen Teil abgezogen. Auch möglich, schreibt dieser andere Ausleger, dass der Manager sein Honorar zuzüglich illegal erhobener Zinsen abgezogen hat. Keiner sagt, so war es. Aber wir wollen dadurch sehen, dass wir nicht dieses Gleichnis so verstehen müssen, als ob Jesus hier einen Betrüger uns zum Vorbild gibt. Es gibt durchaus andere legitime Wege, dieses Gleichnis zu erklären. Jesus heißt nie Betrug gut oder stellt uns Betrug zum Vorbild. Da werden wir keinen Vers und keine Bibelstelle und kein Beispiel dafür finden. Die andere Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was lobt Jesus, wenn wir in Vers 8 und Vers 9 lesen, der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder der Weltzeit, dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Was lobt Jesus? Wenn das Wort Betrug nicht gefunden wird in den ganzen neun Versen, welches Wort wird gefunden? Schaut euch mal Vers 8 an. Klugheit, genau. Er lobt die Klugheit. Er macht die Klugheit, nicht den Betrug, sondern die Klugheit dieses Managers zu einem Lob. Worin mag denn die Klugheit dieses Managers gelegen haben? Genau, dass er sich auf die Zeit vorbereitet hat, nachdem er entlassen wird. Der Manager war klug, weil er vorausschauend war. weil er zukunftsorientiert war. Und das ist was, was Jesus nicht nur an dieser Stelle lobt, sondern was er auch an anderen Stellen, wozu er auch an anderen Stellen ermutigt. Denkt mal an Kapitel 14, wo wir durchgenommen haben, dass wir die Kosten überschlagen, oder dass jemand die Kosten überschlägt, der einen Turm bauen will. Oder dass jemand die Kosten überschlägt, der mit 10.000 Soldaten gegen 20.000 Soldaten in den Krieg zieht. Auch da sagt Jesus, dass wir vorausschauend handeln sollen, dass wir zukunftsorientiert handeln sollen, dass wir klug sein sollen. Also das vorausschauende Handeln, das ist das, was Jesus hier lobt, nicht den Betrug. Und zweitens war der Manager klug, weil er wusste, erfuhr und sich darauf vorbereitete, dass er mal Rechenschaft geben müsste über sein Wirken, über sein Leben. Und er wusste, dass das eine ernste Sache sein würde. Der Hausherr hatte ihm gesagt, hier, komm her, leg Rechenschaft ab, ich kann dich nicht länger halten. Er wusste, ich muss Rechenschaft ablegen über das, was ich getan habe. Und deswegen bereitete er sich vor. Und ich denke, das sind zwei Gedanken, die uns das Gleichnis ein bisschen verständlicher machen und sind gleichzeitig zwei Gedanken, die uns in unserem persönlichen Leben helfen können. Auf der einen Seite, dass wir vorausschauend sind, zukunftsorientiert sind. Jesus will uns damit natürlich nicht ans Herz legen, irdisch gesinnt zu sein und uns jetzt nur noch um uns selbst drehen und um unsere Zukunft und um unser, um alles Mögliche, was hier auf der Erde ist. Aber er möchte, dass wir nüchtern, dass wir klug und vorausschauend leben. Und das ist die Klugheit, die Jesus hier und auch an anderer Stelle uns zum Vorbild stellt. Und die andere Sache, die wir aus diesem Gleichnis mitnehmen können, ist, dass wir nicht vergessen sollen, dass auch wir Rechenschaft geben müssen über unser Leben. Wir reden natürlich viel davon, vom großen weißen Thron und von der Zukunft. Und wir sagen, unser Leben ist eigentlich in Jesu Hand. Die Ungläubigen, die Jesus nicht kennen, die müssen Rechenschaft geben. Aber die Bibel sagt, dass wir auch Rechenschaft geben müssen für unser Leben, dass wir meine Herrlichkeit bei Jesus sein werden und dass wir mit dem Herrn uns unterhalten werden, um es mal so zu formulieren, wie wir gelebt haben und warum wir wie gelebt haben. Und wenn wir für Jesus und mit Jesus leben, dann brauchen wir uns natürlich keine Sorgen zu machen. Wer sein Leben mit Jesus lebt und wer sein Leben für Jesus lebt, der braucht sich keine Gedanken darüber zu machen, der braucht keine Angst davor zu haben, mal Rechenschaft vor Gott abgeben zu müssen. Da würde ich sagen, da wird diese Rechenschaft mit Freude geschehen. Wir denken an das Gleichnis, was Jesus erzählt hat, wo er dem einen, ich glaube, es war auch in Lukas, wo dem einen 5 Talente gegeben hat, dem anderen 2 Talente und dem anderen 1 Talent. Und die beiden, die ihre Talente eingesetzt haben, der eine 5, der andere 2, die konnten mit Freuden Rechenschaft geben. Die konnten sagen, Herr, du hast mir 5 Talente gegeben und siehe, ich habe damit gearbeitet und es sind 10 geworden. Der andere kam und sagt, Herr, du hast mir 2 gegeben und ich habe damit gearbeitet, es sind 4 geworden. Nur der eine, der nichts getan hatte, der kam ein bisschen kleinlaut und der sagte, ja, ihr wisst, was er gesagt hat. Und wer sein Leben mit und für Jesus lebt, der braucht sich nicht zu fürchten vor irgendeiner Rechenschaft, die er geben muss. Das vorausschauendes Handeln und Handeln mit dem Bewusstsein, dass wir mal Rechenschaft geben müssen. Und das ist das, was uns Christen auch kennzeichnen sollte. Die nächsten Verse. Lukas 16, 10 bis 13. Und auch da wollen wir uns wieder fragen, worum geht es in den Versen? Und was ist die Lektion für uns? Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit einem ungerechten Mammon, mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Worum geht's hier? Es gibt verschiedene Antworten. Treue, genau. Treue in der Nachfolge. Darum, dass wir treu sind. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Okay. Im Kleinen und im Großen treu sein. Sonst noch was? Also es geht. Ja. Ja, cool. Die Wertschätzung, so wie ich Dinge wertschätze und so, wird mein Handeln prägen. Geht grundsätzlich um Treue auf der einen Seite und Ungerechtigkeit auf der anderen Seite. Um treuen und untreuen Umgang mit Geld oder mit Gütern. Muss nicht nur Geld sein, können auch Güter sein. Wer weiß, vielleicht auch um dem Gedanken vorzubeugen, dass Jesus diesen Haushalter, den Geldveruntreuer zum Vorbild gemacht hat, sagt Jesus hier in Vers 11 und 12, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also mit Geld, nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Also keiner, der Geld oder Gegenstände veruntreut, der darf dann mit Gottes Segen rechnen. Gott wird Veruntreuung oder falschen Umgang mit dem, was er uns in die Hände gibt, das wird er nicht segnen. Wir haben eben davon gesprochen, dass wir alle Rechenschaft geben müssen vor dem Thron Gottes. Und er wird ungerechten Umgang, untreuen Umgang wird er nicht segnen. Wer mit kleinen Ungerechtigkeiten, kleinen Veruntreuungen beginnt und sie nicht lässt, der wird immer tiefer reingeritten. Der wird immer unempfindlicher gegen das, was Gott eigentlich möchte. Ist ja klar, wenn wir untreu sind, wenn wir Ungerechtigkeiten dulden, wir wissen als Christen, der Heilige Geist schärft unser Gewissen, wir wissen, es ist nicht richtig, und dann übergehen wir das, denken, ist ja nur eine kleine Sache, und unser Gewissen wird, wie sagt man denn, entsensibilisiert. Die Sensibilität unseres Gewissens, unser geschärftes Gewissen wird stumpf. Deswegen sollte man gar nicht erst damit anfangen, sondern dann, wenn wir merken, hier, das ist eigentlich nichts Richtiges, das ist Untreue, das ist Veruntreuung, das ist ungerecht, was ich hier mit den Dingen mache, die Gott mir gegeben hat, dann sollten wir auf seine Warnung und auf das Anklopfen des Heiligen Geistes achten. Wünschenswert sind die Worte in Vers 10, wo wir gerade mit angefangen haben. Die möchte ich nochmal nach der Neues Leben Bibel lesen. Da heißt es, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wer also in kleinen Dingen treu ist, der wird auch in großen sein, treu sein. Und als ich das las und darüber nachdachte, habe ich gedacht, wie schön wäre das, wenn das so zu einem Gebet von uns würde, ob jeden Tag oder ab und zu mal, aber zu einem Herzenswunsch zuallererst mal von uns würde, ist es hoffentlich schon, und dann ein Herzenswunsch, der im Gebet Ausdruck findet, dass wir den Herrn bitten, uns in den kleinen Dingen treu zu machen oder auch treu zu halten. Heißt ja nicht, dass wir in den kleinen Dingen nicht treu sind, dass wir in kleinen Dingen treu werden oder treu bleiben. Was meint ihr, was könnten so kleine Dinge sein, wo der Herr möchte, dass wir treu drin sind, dass wir gerecht drin sind? Keine Idee? Wo will der Herr uns treu drin haben? Mit Geld. Ganz offensichtlich hier in den Versen schon ist Geld genannt. Und Geld ist das, was auf jeden Fall uns gehört und wo uns keiner reinzusprechen hat und wo wir mit hart verdientes Geld, jeder hat seinen Lohn selbst hart erarbeitet und da wollen wir nicht gern, dass uns einer reinspricht. Aber wir haben in Lukas 14 haben wir durchgenommen, gut, wer Mutter, Vater, Kinder, Eltern, Häuser oder Besitz mehr liebt als mich. Also, Geld ist eine Sache, wo der Herr möchte, damit sollen wir gerecht umgehen und damit sollen wir treu umgehen. Was immer auch das für jeden von uns heißt. Einen allgemeinen Maßstab gibt uns die Bibel. Was noch? Gut, in unserer Familie miteinander richtig umzugehen, manchmal gar nicht so einfach. Und manchmal geht es auch schief. Also zumindest bei uns in der Familie geht das schon mal schief. Aber dann setzt der nächste Punkt ein. Treu sein dem Wort Gottes gegenüber und einander versöhnen, einander lieben. Sonst noch was? Eine Idee? Ja. Okay. Ja, sehr gut. Man muss diese Treue oder das gerechte Handeln nicht nur auf Geld beziehen oder auf einzelne Sachen beziehen, sondern auf unser ganzes Umfeld. Ob das andere Wertgegenstände sind, ob das Beziehungen sind, was immer es ist, was unser Leben ausmacht, die Bereiche unseres Lebens, da möchte der Herr, dass wir treu sind und dass wir gerecht sind. Mir kamen noch die Gedanken, einander ermutigen. Die Bibel sagt, wir sollen einander ermutigen. Und ich frage mich manchmal, mache ich das genug? Gut, ich habe natürlich die Möglichkeit, mittwochs und abends und sonntags morgens von vorne eine Ermutigung weiterzugeben und könnte dann abhaken, okay, ich habe es gemacht. Leicht zu sagen für einen Pastor. Aber ich frage mich hier, außerhalb von mittwochs, abends und sonntags morgens, ermutige ich andere? Mache ich schon mal einen Telefonanruf? Und ich bin einer von denen, die nicht gerne telefonieren. Lasse ich meistens meine Frau machen. Aber schon mal, was weiß ich, Bibelvers weitergeben per WhatsApp oder sonst irgendwas. Ermutigen, einander ermutigen, ist so einfach heutzutage und so wichtig. Oder ein ungesehener Dienst. Treu sein in gesehenen Diensten ist, ich will nicht sagen, ist einfach, aber ist einfacher. Ich kann nicht einfach sagen, am Mittwochabend, naja gut, die 15 Leute, die können sich auch mal in den Kreis setzen und können mal Zeugnisse austauschen. ich bin heute Abend mal weg. Das wäre nicht gut, das wäre nicht schön, das wäre nicht treu. Und jeder würde es sehen. Aber die ungesehenen Dienste, das ist dann schon eine Schwierigkeitsstufe höher. Und auch da sagt der Herr, wer im geringsten treu ist, das sind so die geringen Dinge, die keiner sieht. Wer im geringsten treu ist, ist auch im großen treu. Unser Verhalten hat er David eben gesagt. Beziehungen, unser Umfeld, unser Verhalten am Arbeitsplatz ist uns manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, dass unser Verhalten am Arbeitsplatz eben auch ein Ding ist, wo wir drin treu sein sollen. Sollen Jesus widerspiegeln. Leute sollen denken, wenn sie uns sehen, sollen denken, okay, das ist einer von denen, die Christen sind und die auch versuchen, danach zu leben. Bei alledem mag das eine für den einen klein sein, für den anderen groß. Und eine andere Sache mag für den einen groß sein, für den anderen klein. Das ist praktisch, das ist ein Dienst, den ich nicht tun kann, den muss der Heilige Geist tun, nämlich jedem klar machen, was ist eigentlich bei mir das Geringe, wo ich treu sein soll, wo der Herr mich heute Abend daran erinnert, treu zu sein. Jesus sagt, und da zeigt er, wie wichtig es ist, treu zu sein. Er sagt, keiner von uns kann zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott dienen und, er sagt hier, dem Mammon, also dem Geld. Wir können nicht Gott dienen und dem Geld. Wir können auch sagen, wir können nicht Gott dienen und Mammon, Götzen, dem Götzen. Manchmal sind wir unser eigener Götze. Gut, wir beten nicht unbedingt zu uns, aber wir stellen uns über Jesus. Wir können nicht Gott dienen und zur gleichen Zeit uns selbst oder etwas anderem. Und obwohl Jesus hier seine Jünger belehrt, hören die Pharisäer zu. Achtung, Feind hört mit. Pharisäer hörten immer mit. Immer wo Jesus gelehrt hat, also was heißt immer, aber sehr oft lesen wir, wo Jesus gelehrt hat, da waren auch die Pharisäer, die Sadduzäer, generell die Schriftgelehrten, irgendeiner von denen. Und da heißt es in den Versen 14 und 15, Lukas 16, 14 und 15, das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn, und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Nur so viel dazu. Wir tendieren dahin, wir versuchen das manchmal, wir tendieren dahin, zwei Herren zu dienen. Oder mindestens zwei Herren. Jesus, natürlich wollen wir Jesus dienen. Hey, Jesus ist unser Retter. Jesus ist den wir besingen. Jesus ist dem, wo wir in die Gemeinde gehen, um von dem zu hören. Wir sind Christen. Natürlich ist Jesus, gehört Jesus dazu. Aber wir tendieren dahin, Jesus zu dienen und uns selbst. Wir tendieren dahin, Jesus zu dienen und unserem Hobby. Also, ich glaube, davon kann ich mich freisprechen. Ich habe ein paar Sachen, die ich gerne mache oder so, aber ich habe jetzt kein Hobby, wo ich sage, boah, ich muss diese Woche, muss ich mal alles ausfallen lassen, ich muss in den Garten. Oder, ich muss diese Woche mal auf Fototour. Alles andere fällt aus. Habe ich nicht. Aber das sind andere Sachen, wo ich Acht geben muss, dass ich nur einem Herrn diene. Und das ist Jesus. Jesus, zwei Herren, Jesus auf der einen Seite und unserem Ansehen. Jesus und unserem Haschen nach Reichtum, nach Glück, nach Ehre, nach Lob. Jesus sagt, erwählt euch, es geht nicht. Einer ist Herr und nur einem kann ich dienen. Und das ist wichtig. Und das sagt er auch den Pharisäern. Und die wollten das nicht wahrhaben. Die wollten eigentlich ihre eigenen Herren sein. Und das wollen wir eben auch manchmal. Wir haben viele Erklärungen, warum wir Jesus als Herrn bezeichnen, warum wir ihn als Herrn besingen in vielen unserer Lieder. Und dann bestimmen wir doch selbst und regieren und treffen unsere Entscheidungen. Wenn Jesus unser Herr ist, dann haben wir gar keinen Bedarf, uns zu rechtfertigen. Wer rechtfertigt sich? Der rechtfertigt sich, der in die Ecke gedrängt wird. Wenn wir sagen, Jesus ist unser Herr, dann müssen wir uns nicht rechtfertigen, dass er unser Herr ist. Er ist es. Bei den Pharisäern, da war es Geld, haben wir gerade gelesen, die Pharisäer waren reiche Leute. Die Pharisäer hatten Geld und sie hatten Ansehen. Und das mag es sein, was bei ihnen das Problem war. Können Zeit, Dienst, so viele Dinge können Herr sein. Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen, aber Gott kennt eure Herzen. Wenn ich anfange, mich im Herzen zu rechtfertigen, warum Jesus mal den zweiten Platz einnehmen soll, dann muss ich mich fragen, gut, ist Jesus der Herr? Lieber Vers 10 zum Ansporn nehmen. Wo wir gelesen haben, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und der Herr kennt unsere Herzen, selbst wenn uns sonst niemand sieht, selbst wenn unsere Herzen, unsere Motive niemand sieht, Gott sieht unsere Herzen. Das reicht. Das reicht. Und wir werden, wenn unsere Herzen in der rechten Beziehung zu Gott sind, werden wir mit Freude vor ihm Rechenschaft geben. Herr, du hast uns 5 Talente gegeben, du hast uns 2 Talente gegeben. Und siehe, ich habe es verdoppelt. Und dann die letzten Verse für heute. Vielleicht hat Jesus die letzten Verse für heute in Verbindung mit dem gelehrt, was wir bisher besprochen haben. Der Haushalter, der Ungerechte und auch die Sache mit den Pharisäern und mit dem Treusein. Vielleicht ist es in Verbindung damit, kann sein, es kann aber auch sein, dass es eine ganz neue Lektion ist. Lasst uns die Verse 16 bis 18 lesen und damit heute abschließen. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Und scheinbar im selben Atemzug sagt Jesus, jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. So, jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, das kann zu dem Vorhergegangenen gehören. Es kann aber auch, gerade der Eheteil, kann aber auch einfach ein neuer Abschnitt sein, ein neuer Gedanke. Und es wird halt eben nicht so deutlich hier. Zwei Gedanken, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, aber vielleicht doch. Jesus hatte die Pharisäer wegen ihrer Geldgier zurückgewiesen und zurechtgewiesen. Er hatte gesagt, eure ganze Rechtfertigung vor Menschen durch euer scheinbares Halten von Gesetzen ist Gott ein Gräuel. Und dann nennt er die Propheten und nennt als letzten Propheten Johannes der Täufer. Und daher wissen wir, Johannes der Täufer gehört nicht zu den neutestamentlichen Aposteln, sondern er gehört zu den alttestamentlichen Propheten. Er war einer, der auf Jesus hingewiesen hat. Und die alttestamentlichen Propheten und einschließlich Johannes dem Täufer, die haben immer wieder das Gesetz Gottes gelehrt, das Alte Testament, das unveränderbare, das unverfälschte Wort Gottes, das Gesetz des Alten Testaments. Und dann kamen die Pharisäer. Und die Pharisäer legten das auf ihre Weise aus. Und das wissen wir ja von vielen verschiedenen Gesprächen, die Jesus mit ihnen hatte und Berichten in der Bibel. Die Pharisäer nahmen das Gesetz des Alten Testaments. Die hatten die 5 Bücher Mose, viele kannten die 5 Bücher Mose auswendig. Und sie nahmen das, was sie auswendig hatten, was Wort Gottes war, nahmen es auf und interpretierten es so, wie sie es wollten. Und dann machten sie Abstriche und dann fügten sie Sachen hinzu und alles Mögliche. Zum Beispiel aus dem Markus-Evangelium wissen wir, da hatte Jesus mal ein Gespräch mit denen und wies sie darauf hin, sie hatten eine Verantwortung für ihre Eltern. So wie alle anderen Juden auch, sie sollten die Eltern ehren. Und wenn die Eltern was brauchten, sollten sie ihnen damit helfen, mit Geld, mit Gütern, mit Essen oder was auch immer. Aber jetzt machten die Pharisäer ihr Extragesetzchen dazu und sagten, wenn sie das, was sie eigentlich, womit sie den Eltern helfen sollten, sie ehren sollten, für sich behalten wollten, dann sagten sie einfach, ich kann euch leider nicht damit helfen, denn genau das habe ich Gott geweiht. Ja, wenn es Gott geweiht war, dann gehört es ja Gott. Und dann konnten sie es nicht geben, um den Eltern damit zu helfen. Und dann konnten sie es behalten. Und so machten die Pharisäer eben ihre eigenen Gesetze, machten Abstriche vom Gesetz oder taten Gesetze hinzu und bogen das Gesetz nach ihren Vorstellungen. Und sie hatten keine, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hatten keine Qualifikation, ins Reich Gottes hineinzugehen. Sie lebten nicht in der Gnade, sie verstanden die Gnade nicht und wir leben manchmal auch nicht in der Gnade, wir verstehen manchmal auch die Größe der Gnade Gottes nicht, aber wir vertrauen und glauben an Jesus. Und das haben die Pharisäer nicht gemacht. Sie hatten also keine Qualifikation, in das Reich Gottes hineinzugehen und darum wollten sie sich, wie Jesus hier sagt, hineindrängen auf ihre eigene Weise. Und das funktioniert nicht. Jesus sagt, kein Tüpfelchen des Gesetzes wird vergehen. Eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass das Wort Gottes, das Gesetz, das den Pharisäern vertraut war, als dass das vergeht. Ja, und dann scheinbar ohne Bezug zum Vorhergesagten, sagt Jesus in demselben Atemzug, jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Gut, eine Möglichkeit, einen Bezug zum Vorhergesagten zu sehen, wäre, dass Gott oder dass Jesus damit zeigt, Gott meint, was er sagt. Wir können das Gesetz Gottes nicht abändern. Wir können es nicht erweitern, wir können es nicht schmälern, wir können es studieren, damit wir wissen, was es meint, aber es ist unabänderlich. Wir können es uns nicht passend machen. Und das versuchten die Pharisäer zum Beispiel mit dem Gebot der Ehe und der Ehescheidung. Und so kann es sein, dass deshalb Jesus dieses Gebot der Ehe benutzt, um den Pharisäern zu zeigen, dass kein Tüpfelchen des Gesetzes vergehen wird. Denn auch hier bogen sich die Pharisäer das Gesetz zurecht. Einige Rabbiner lehrten, dass es ein Scheidungsgrund war, wenn die Frau das Frühstück vermasselt hatte. Und den anderen war das noch immer nicht leicht genug, die Frau entlassen zu dürfen. Die sagten also, es ist gestattet, wenn ich eine sehe, die hübscher ist, dann darf ich die Ehe brechen und dann darf ich meiner Frau einen Scheidebrief geben und dann darf ich die Hübschere heiraten. Also die legten sich ihr, es gibt noch ein paar andere Sachen, die die Pharisäer so sagten, die sie lehrten und sich zurechtgemacht hatten, einfach um sich ins Reich Gottes hineinzudrängen, um ihre Sünden zu verbergen. Und es ist gut möglich, dass Jesus einfach nur die Unabänderbarkeit des Wortes Gottes illustrieren möchte. Kein Tüpfelchen wird vergehen. Ihr werdet euch nicht in Gottes Reich reindrängen können. Es geht nur auf dem Weg, den Gottes Wort aufzeigt. In Matthäus, das ist die eine Möglichkeit. Jesus erinnert sie, was Gottes Wort über die Ehe sagt. Es gibt natürlich noch einen ausführlicheren Bericht, den finden wir unter anderem in Matthäus 19, was Jesus über Ehescheidung sagt. Hier in Lukas 16, da wird keine Ausnahme erwähnt. In Lukas 19 wird eine Ausnahme erwähnt, nämlich wenn Ehebruch vorliegt. Das kann ein Scheidungsgrund sein, auch ein biblisch legitimierter. Es kann auch sein, dass Jesus hier einfach dass, was weiß ich, dass seine erste Rede über Nachfolge, über den Manager, über den Reichtum, über Treue im Geringen und im Großen, dass er damit abgeschlossen hat und dann ist er weitergegangen und dieses Weitergehen ist eben nicht beschrieben worden und er lehrt jetzt hier über die Ehe, das ist auch eine Möglichkeit und dass er einfach die Pharisäer und die Zuhörer erinnert, dass die Ehe ein Bund ist, der vor Gott geschlossen ist und Bund, der gedacht ist, ewig zu bleiben. Alles, was wichtig ist, das hat Gott uns in seinem Wort offenbart. Wir alle haben Fragen und wir alle haben Fragen, wo wir Antworten finden, wenn wir lang genug in der Bibel lesen und wachsen. Wir alle haben Fragen, wo wir die Antworten nicht in der Bibel lesen, die uns erstmal im Himmel beantwortet werden und ich glaube, da haben wir diese Fragen nicht mehr. Aber diese letzten Worte Jesu über die Unvergänglichkeit des Wortes Gottes, die betreffen eben auch die Ehe. Ein paar wenige Gedanken, die vielleicht heute Abend besonders wichtig sein könnten für uns. Das eine, lasst uns klug sein wie der Manager am Anfang vom Kapitel. Lasst uns vorausschauen. Nicht für das irdische Leben. Wenn wir vorausschauen, klar, dann wollen wir in die nächste Woche, in den nächsten Monat, in die nächsten Jahre schauen. Aber wir wollen am Ende, wollen wir immer die Herrlichkeit des Himmels sehen. Das ist das, wo wir wirklich hinschauen. Und wollen das, was davor kommt, alles im Licht der Ewigkeit sehen. Aber wir sollen vorausschauen. Wir sollen nicht so in den Tag leben, dass es unvernünftig ist. Klug sein wie der Manager, vorausschauend und auch das Wissen behalten, dass wir Rechenschaft geben werden über unser Leben. Und das soll uns nicht Angst machen, aber das darf uns herausfordern, das darf uns Mut machen. Ja, hier, ich meine, wir reden wenig, in der christlichen Gemeinde generell wird wenig über Lohn geredet und die Bibel spricht immer wieder davon. Und wir dürfen so leben, dass wir sagen, ja, ich werde Rechenschaft geben vor Gott, das steht in der Bibel, und der Herr wird Lohn geben. Das ist das eine, dass wir klug leben wie der Manager am Beginn des Kapitels. Und zum anderen, verbunden damit, lasst uns treu sein. Lasst uns treu sein in den kleinen Dingen, auch in den Dingen, die nicht gesehen werden, die nicht erwähnenswert sind, die nicht nachrichtenwürdig sind, aber von denen der Herr will, dass wir sie tun. Treu sein in dem, wie wir leben für ihn und dann wird der Herr uns segnen. Dann vermehren wir die Talente, die er uns gegeben hat. Treue im Kleinen. Und dann treffen wir die Entscheidung. Wir dienen einem Herrn. Wir dienen einem Herrn. Zwei Herren können wir nicht dienen. Wird immer nur einer sein. Und abschließend will ich mit dem Vers, den der Josua dem Volk Israel vorgelegt hat. Die haben auch mal über diese Thematik gesprochen. Der Josua am Lebensende, ich weiß nicht, ob es Lebensende war, aber ziemlich am Lebensende. Da hat er dem Volk nochmal das Wort Gottes gesagt. Hat ihnen nochmal gesagt, hier, so möchte Gott, dass ihr lebt. Und dann wird er euch segnen. Da heißt es in Josua 24, Vers 15. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, das ist ein alttestamentlicher Vers, den man über die verschiedenen Punkte vom heutigen Abend stellen könnte. Ich aber um mein Haus, ich möchte dem Herrn dienen. Herr Jesus, wir möchten dir dienen, Herr. Du bist der, der uns erlöst hat und erkauft hat. Du bist der, der den Titel für uns hat, der uns besitzt. Du bist der, der uns segnet, Herr, wenn wir auf guten Wegen gehen. Du bist der, der uns stärkt, im Kleinen treu zu sein. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, im Kleinen treu zu sein, in kleinen Dingen des Alltags. Herr, dass du unsere Herzen erquickst und erfrischst, dass du uns offene Augen gibst, Herr, für die Zukunft, dass wir wie der Manager vorausschauend leben, Herr, aber immer im Blick auf die Ewigkeit. Herr, dass wir nicht an die Erde gebunden sind, sondern an dich. Du, Herr, sollst unser Herr sein. Regiere du in uns, Herr. Amen.